Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße alle hier zur 44. Ausgabe unserer Gesprächsreihe. Und mancher wird es schon vermutet haben, da wir in der letzten Sendung ausführlich über die Mission BP Colombo gesprochen haben, die anstehende Raumflugmission zum Merkur, schließen wir das ganze Thema hier auch rund ab und werfen einen Blick auf den Planeten selbst. Und dazu bin ich, keine große Überraschung, wieder in Berlin beim DLR, dem Institut für Planetenforschung, gelandet, hier in Adlershof. Und ja, und um über den Merkur mehr zu erfahren, begrüße ich Tilman Spohn. Hallo.
Hallo.
Du bist hier der Direktor des Instituts für Planetenforschung, was ich ja mit allen möglichen Planeten, die so zur Verfügung stehen, auseinandersetze. Ich hatte ja schon mehrfach die Freude, von hier zu berichten. Jetzt wollen wir uns halt mal auf den Merkur stürzen, obwohl es so ein bisschen, der Termin so ein bisschen zur Unzeit ist, weil es ja auch die Woche ist, wo gerade die spektakuläre Marslandung des NASA Curiosity Rovers erfolgreich stattgefunden hat, vor 2 Tagen, um genau zu sein. Haben sie hier alle früh aufgestanden und
sind alle früh aufgestanden, haben alle geguckt. Ich war in meinem Büro und hatte das NASA-TV an und konnte die Spannung sozusagen dann live mitkriegen und dann auch den Ausbruch des Jubels. Und der Grund, warum ich zu dieser doch relativ frühen Zeit in meinem Büro saß, war, weil dann gleich eine Rundfunkanstalt anrief und wollte das dann kommentiert haben. Ich habe das schon wieder vergessen, wer das war. Es gab dann nachher noch ein paar andere. Also das heißt, wir haben dann unmittelbar dann Radio Bremen. Ja, haben dann darüber gesprochen. Ja, das ist eine ganz tolle Geschichte, vor allen Dingen halt auch die Landetechnik, ne, die man da angewendet hat, die ja, wenn man sich das so ansieht in dem Movie, das ist ja schon, sieht ja aus wie Science Fiction, ne? Also wenn das der Sky Crane dann da über der Oberfläche schwebt und dann den Rover runterlässt und dann wieder wegfliegt, dann hat man das Gefühl, zumindest in dem Film, der da zu sehen ist, dass der dann sozusagen nach Hause fliegt. Ja, ja. Er fliegt nicht nach Hause, sondern er fliegt ein Stückchen weiter und fällt dann runter, aber das sieht man ja dann nicht.
Ja.
Ich darf übrigens sagen, an der Stelle, das ist mir schon ein Anliegen, also es gibt ja in den Medien diesen schönen Film, ne, wo man also dann sieht, wie der da runterkommt und man sieht also auch den Mars, die Marslandschaft, den Gale Crater, ne, und wie der immer näher kommt. Diese Bilder sind von uns hier gerechnet, das sind Bilder von der HRSC, der hochauflösenden Stereokamera, die auf der Mars-Express-Mission fliegt immer noch, seit 2003 ist die Mission gestartet, fliegt also immer noch. Die Kollegen hier haben dann diese Daten genommen, haben also diese Szenen gerechnet und diesen Film da zusammengestellt und das ist ein ganz, ganz wunderbarer Film.
Ich fand, was ich noch bemerkenswert fand, das hast du ja schon angesprochen, diese Emotionalität dieses Moments.
Ja.
Ich habe mir auch so dieses Video, glaube ich, jetzt 4-5 Mal angeschaut, wie dieses Team dort saß und irgendwie auf das Eintreffen dieser Daten wartete. Ich denke, das ging nicht nur diesem Team so, sondern das ging eigentlich auch der gesamten Forschergemeinde weltweit so.
Das ist sicherlich richtig. Ich muss auch sagen, mit Abstufungen wahrscheinlich. Also ich kann mir vorstellen, die waren nervöser, als ich das persönlich jetzt zum Beispiel gewesen bin. Ne? Das muss man schon zugeben. Denn wenn man da Jahre und Jahrzehnte seines Lebens da investiert hat und jetzt kommt es also auf diesen Augenblick an, nicht, dass der da landet und dann auch dann sicher runterkommt. Wenn man bedenkt, wie riskant also nach wie vor Landungen auf dem Mars eigentlich sind und wie riskant es ist, also so etwas zum ersten Mal auszuprobieren, da ist dann sicherlich das Herz also ganz weit oben da geklopft und da war man aufgeregt. Also ich gehe mal davon aus, dass bei uns die Aufregung groß sein wird, wenn 2014 dann Rosetta Lander dann auf dem Churyumov-Gerasimenko landen wird, nicht? Dann sind wir betroffen, ne? Ja. Und dann werden wir wahrscheinlich dort sitzen und es wird also großes Herzklopfen geben und wir werden nervös sein und werden dann hoffen, dass der dann gut runterkommt, obwohl das natürlich ganz andere Dinge sind. Also es ist ja mehr so ein Andocken an den Kometen als das, was die jetzt gemacht haben, also eine Landung auf dem Planeten Mars. Aber es ist genauso oder ähnlich oder vielleicht sogar noch mehr Terra Incognita, die wir da haben. Wir wissen nicht, wie der Komet die Oberfläche beschaffen ist. Wir wissen nicht, was uns da genau erwartet, während man dann doch die Oberfläche auf dem Mars dann sehr viel genauer kannte. Andererseits haben wir jetzt nicht dieses Risiko wie da jetzt mit dieser neuen Landetechnologie und der Gravitationskraft natürlich, die auf dem Mars viel stärker ist und die dann gefährlich ist. Also es gibt hier Risiken und da Risiken und wir werden dann also an der Stelle, werden wir dann nervös sein und werden hoffen, dass das alles gut geht.
Spannend wird sicherlich dann auch, wenn Bepi Colombo dann den Merkur erreicht. Zu den erwähnten Missionen kann ich auch gleich nochmal hier ins Raumzeitprogramm zurückverweisen über Giotto und dann eben auch die Nachfolgemission Rosetta. Haben wir hier in Ausgabe 20 gesprochen mit Gerhard Schwem. Ja. Und auch Mars Express kam schon mal zur Sprache, nämlich in der Sendung um Missionsplanung als Beispiel für, wie man denn solche komplexen Bahnen berechnet. Das war natürlich jetzt auch bei der Bepi Colombo Sendung ein wichtiges Thema, aber ich kann auch schon vorwegnehmen, Mars Express und auch der Mars wird hier noch ein Thema sein und dann werden wir sicherlich auch schon so die ersten Ergebnisse von dem Mars Space Laboratory, so sie dann eben vorliegen, schon ein bisschen wälzen können. Ja, aber eigentlich wollten wir ja hier, und das machen wir jetzt auch, über den Merkur sprechen. Der kleine Planet, so schön nah dran an der Sonne, der so ein bisschen übertreibe ich jetzt, so ein Außenseiter-Rolle spielt, weil ja noch nicht so viele Missionen dorthin auch gelangt sind, obwohl er ja vergleichsweise nah ist?
Das ist korrekt. Also es sind also zunächst mal einfach weniger Missionen dahin gekommen und das liegt einfach daran, dass es technisch eine sehr große Herausforderung ist, zu dem Merkur zu fliegen. Also zumindest aus zwei Gründen. Und zunächst mal ist es einfach die thermische Belastung dort, die sehr groß ist, die dann auch letztlich dazu führte, dass es die Verzögerung mit Bepi Colombo gegeben hat, die wir ja inzwischen haben. Nicht? Also wir starten ja jetzt doch deutlich später, als wir ursprünglich mal starten wollen. Aber ich nehme an, das habt ihr in der letzten Sendung dann
auch schon tangiert.
Diskutiert. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, dass es schwierig ist, in die Umlaufbahn sich einzuschießen. Denn, also ich stelle mir das immer so vor und erkläre das also auch dann den Studenten. Wir haben also einen sehr großen Potentialtopf, in dessen Mitte die Sonne sitzt, nicht? Und da in dieser Wand dieses Potentialtopfs ist so eine kleine Delle drin. Und das ist sozusagen das Potentialfeld des Merkurs, was sich sozusagen mit dem der Sonne überlagert. Und da muss ich jetzt rein, nicht? Und da muss ich genau so da rein, dass ich dann von dieser kleinen Vertiefung dann da aufgefangen wird. Also es gibt ja in Museen hat man ja oft diese Geschichten dann, wo man diesen Potentialtopf dargestellt hat als Fläche, die also dann nach innen geht. Man kann also eine Kugel reinrollen lassen. Jetzt stellt man sich vor, ich hätte jetzt also in dieser Fläche da so eine kleine Delle drin und müsste jetzt da reinzielen und müsste denn da reinkommen können, dann hat man vielleicht so eine gewisse Vorstellung, wie schwierig es ist, das also einfach zu Merkur zu fliegen. Es hat ja eine ganze Weile gedauert, bis man also nun das im Griff hat. Also Giuseppe Colombo war ja unter anderem der also als Pionier tätig war und gezeigt hat, wie man denn zu Merkur kommt. Zusätzlich zu der Erklärung, die er geliefert hat für die Spin Orbit, also für die Umlaufbahn, Rotationsperiode, Kopplung, die der Merkur ja aufweist. Ne? Und insofern ist die Mission Bepi Colombo sicherlich zu Recht in seinem Namen benannt, obwohl viele es lieber gesehen hätte, wenn sie Giuseppe Colombo gehießen hätte und nicht Bepi, weil das ist, haben manche so als ein bisschen diminutiv empfunden.
Aber es war sein Spitzname.
Ja. Insofern ist es korrekt. Und der Vorschlag kam aus Italien, also was wollen wir meckern?
Bevor wir jetzt uns nochmal konkreter um den Merkur kümmern, würde mich natürlich interessieren, wieso dein Weg so zum zum DLR gewesen ist, so
ja, zum
Thema Planetenforschung.
Also ich bin, also mir war es jetzt nicht unbedingt so sehr in die Wiege gelegt wie manchen anderen, der schon als Kind zu den Sternen geguckt hat und sagt, da will ich unbedingt auf dem Mond rumlaufen oder
Mondlandung verpasst.
Nein, die habe ich sogar gesehen. Also ich war zu der Zeit war ich, ich glaube 19, ja 19 und ich muss allerdings sagen, zu der Zeit habe ich auch andere Interessen gehabt, als jetzt die Mondlandung zu gucken. Aber wir haben die damals natürlich gesehen. Wir haben gesehen, wie der Armstrong da runter gekommen ist und gesagt hat, das ist ein großer Schritt, ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Und ich war zu der Zeit eigentlich mehr auch so an Theater und künstlerischen Dingen interessiert und habe dann eigentlich erst nach dem Abitur mich um die Naturwissenschaften oder für die Naturwissenschaften näher interessiert, habe dann Physik studiert und später Geophysik, also Physik in Mainz und Darmstadt, später Geophysik in Frankfurt und habe auch als Geophysiker diplomiert und promoviert. Zunächst als Seismologe, ne, und also Erdbebenforschung, dann später als Geodynamiker, der sich um die Thermodynamik des Erdinneren kümmert. Das ist also auch, was ich heute sozusagen mehr oder weniger noch tue. Mhm. Bin dann als Postdoc zur UCLA, also zur University of California in Los Angeles gegangen, zu meinem Kollegen Jerry Schubert, der so ein bisschen wie ich das jetzt heute auch mache, eigentlich so einerseits sich um die Geophysik kümmert, also ich bin ja von Haus aus Geophysiker, aber andererseits auch um die Geophysik der Planeten, ne, der also versucht, den Blick sozusagen weiterzufassen über die Erde hinaus zu den anderen Körpern, und von dem habe ich eine Menge gelernt und habe damals sozusagen mein Aha-Erlebnis gehabt, als ich auf der Jahrestagung der AGU, der American Geophysical Union, die Bilder des Voyager-Vorbeiflugs am Saturn gesehen habe. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich damals zurückgekommen bin, dann nach Los Angeles, die Tagung ist in San Francisco, und habe eben Jerry dann erzählt, begeistert, dass ich diese Bilder gesehen habe von dem Vorbeiflug am Jupiter. This was Saturn, Tillman. Oh. Na gut, und dann haben wir zusammen...
Er war groß.
Es gab eine Menge Monde. Das war dann, nicht. Ja, dann haben wir zusammen das eine oder andere Paper über über Mars gemacht und auch über terrestrische Planeten, also versucht, die magnetischen Eigenschaften der terrestrischen Planeten zu verstehen, auch mit dem Kollegen Dave Stevenson, der ja als Nestor für die theoretische Planetenforschung gelten darf oder zumindest einer der wichtigen Leute da ist. Und so bin ich dann eigentlich zur Planetenforschung gekommen und dann hatte ich das Glück, nach Münster berufen zu werden, bald darauf auf eine Professur für Planetengeologie hieß es damals, obwohl ich eigentlich immer Planetenphysik betrieben habe und eigentlich gar nicht von mir behaupten darf, ein Geologe im engeren Sinne zu sein. Aber im weiteren Sinne sind wir ja alle Geologen. War dann dort eine ganze Reihe von Jahren, habe also geholfen, das Institut für Planetologie in Münster aufzubauen und bin dann halt im Jahre 2004 ist das gewesen. Also 2003 ging es eigentlich schon los, aber 2004 letztlich dann zum DLR gekommen, habe meine Professur in Münster behalten, sodass ich also dort auch gelegentlich lehre und bin seitdem halt hier Institutsleiter und versuche, das Institut voranzubringen oder auf den Weg zu halten oder wie man es immer nennen möchte.
Ja, und das Institut scheint ja ganz gut beschäftigt zu sein im Bereich der Planetenforschung. Das ist ja hier in den früheren Gesprächen auch schon deutlich mitgekommen. Gleich mal Bezug nehmend auf Bebe Colombo. Wie sind da so die Verbindungen von dem Institut zu der Mission?
Ja, also zunächst will ich vielleicht mal sagen, das Institut ist heute und war es eigentlich auch immer sehr breit aufgestellt. Und wir beteiligen uns an Weltraummissionen, soweit wir das können, soweit das in unserer also die spezifische Mission dann in unserer Kompetenz liegt. Und das ist also bei Bepi Colombo sicherlich der Fall. Die Ausschreibung für die Instrumente auf der Mission kam damals, also kurz nachdem ich nach Berlin gekommen war. Und ich war damals in dem Science-Team, was also geholfen hat, die Mission zu definieren. Und ich hatte damals also das Interesse gehabt oder darauf hingewiesen, dass neben der Schwerefeldmessung, die dort gemacht werden soll, dass eigentlich auch die Topographie vermessen werden sollte. Und habe deshalb gesagt, wir müssen unbedingt in diese Payload dann ein Laseraltimeter mit hineinbringen, was dann für die damals also für die Auswahl der Mission, das ist ja ein Wettbewerb immer, ne? Und ja, wird die Vorstellung dann noch so ganz am Ende, so eben noch so reingerutscht ist. Und wir haben damals gesagt, das soll also 2 Kilo haben und ein kleines Instrument. Clementine leider war sozusagen das Vorbild. Heute ist das Laseraltimeter das schwerste Instrument auf der Baby Colombo Mission. Das hat sich also dann sehr weit entwickelt. Wir haben das damals gar nicht so richtig einschätzen können, wie so ein Laseraltimeter denn da genau funktionieren will. Wussten wir, wir sollten sowas da drauf haben. Und als ich dann beim DLR gelandet war, habe ich dann halt den Kollegen hier vorgeschlagen, ob wir nicht, nachdem sie ja bewiesen haben, schon seit vielen langen Jahren, dass sie eine Kameratechnologie sehr gut beherrschen, ob man nicht als Ergänzung zunächst mal auch in die Lasertechnologie einsteigen wollen. Und wir haben dann nach einigem Hin und Her uns zusammengetan mit der Universität Bern, mit dem Physikalischen Institut dort im Wesentlichen, mit dem Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Katlenburg-Lindau und mit der Universität von Granada und haben dann und entwickeln seitdem also dieses Laseraltimeter für Baby Colombo mit dem Namen Bela, also Baby Colombo Laseraltimeter. Mhm. Sollte aber nicht vergessen, dass wir ein zweites Instrument auf der Mission haben. Das ist Instrument Mertes, das ist Mercury Thermal Infrared Spectrometer, wobei es hier so ist, dass der Kollege Hiesinger von der Universität Münster, der sozusagen auf meine Professur dort nachgefolgt ist, der Principal Investigator ist, während wir hier in Berlin das Instrument im Wesentlichen bauen. Und einen Co-Principal Investigator, den Kollegen Helbert, hier am Institut haben. Das heißt also, hier sind wir mehr die technische Seite, aber auch die wissenschaftlich interpretierende Seite, während die Instrumentenführung dann in Münster liegt. Bei dem Laseraltimeter ist es so, dass der Kollege Nicholas Thomas von der Universität Bern und ich uns in dieser Rolle des Leads sozusagen teilen. Das haben wir so verabredet, dass er den Lead hat, während wir bauen, den Lead. Und ich habe dann den Lead, ne, nachdem wir dann, wenn wir dort sind und in die Operations-Phase reingehen. So haben wir uns das ein bisschen aufgeteilt, weil die ESA immer einen Ansprechpartner haben will. Mhm. Aber im Prinzip, und das geht auch sehr gut, und ich kann auch sagen, das ist eigentlich ein prima Modell, kann es sein, dass man auch so ein Instrument mal zu zweit anführt. Während sonst ist es ja gewöhnlich so, ist das immer einer sozusagen, der ja Lead ist. Und das funktioniert hier gut.
Das ist jetzt mal ein ganz interessanter Blick auch auf so eine Mission, mal bei Baby Colombo jetzt, als ich mit Elsa Montagnon gesprochen habe, deren Aufgabe ist natürlich vor allem die Flugleitung, nicht? Da sieht man das Ding natürlich so als Ganzes, nicht? Und man nimmt das ja auch immer so als Ganzes wahr. Tatsächlich entsteht aber die eigentliche Qualität der Mission natürlich dann letztlich durch die operativen Instrumente, die da drauf sind, und hinter jedem Instrument steckt dann wiederum, merkt man jetzt auch schon bei der Beschreibung, auch nur mal der personellen Zusammenstellung von einem oder zweien, eine komplexe Struktur von wissenschaftlichen Organisationen und Universitäten und natürlich den Wissenschaftlern selber, die dann eben sowohl bei der Entwicklung und dann letztlich natürlich auch bei der Auswertung beteiligt sind.
Das ist vollkommen richtig. Das ist schon komplex, nicht? Also wenn man das dann runterbricht und guckt dann in die einzelnen Instrumente rein, dann sind das in der Regel relativ große Teams. Das variiert auch. Es gibt Instrumente, die haben relativ kleine Teams. Es gibt andere, die haben Teams von 100 Wissenschaftlern, nicht? Die daran beteiligt sind, die dann auch alle ihre Rollen in dem Team haben, dann im Bau des Instruments, das ist also die eine Seite. Also man muss Leute haben, die dann in der Lage sind, also erstens mal so ein Instrument zu designen, also rauszukriegen, wie mache ich das denn, die technischen Lösungen zu finden für die Herausforderungen, die da auf einem zukommen, wie auch dann nachher, wie interpretiert man die Daten, was kann man denn dann an Daten dort herausholen, die dann wiederum von Wissenschaftlern, die mehr auf der interpretierenden Seite sind, dann umgesetzt werden können in Modelle der Entwicklung des Merkurs oder sagen wir mal für das Laseraltimeter zunächst mal einfach der Topografie, der Morphologie des Planeten.
Sind denn das letzten Endes dieselben Wissenschaftler, die Anforderungen definieren für diese Geräte, die es dann letzten Endes auch auswerten?
Das ist in der Regel so, wobei man allerdings bedenken muss, dass bei manchen Missionen, und da ist Bepi Colombo gerade so ein Grenzfall so ein bisschen, ne? Also wenn ich zum Mars fliege, dann habe ich damit zu rechnen, dass ich in knappen Jahr dort bin, ne? Und dann muss natürlich bedacht werden, dass so ein Instrument beantragt, also ist zunächst mal vorgeschlagen, die Mission und entwickelt werden muss. Das kann 10 Jahre dauern. Ja? Wenn ich aber dann Missionen habe wie Bepi Colombo oder noch extremer Rosetta oder eventuell noch extremer eine Mission zum Uranus beispielsweise, dann muss ich auch noch mit langen Zeiten rechnen, die wir fliegen. Oder JUICE, also zum Jupiter-System, wo 7 Jahre sind, bei Bepi Colombo sind 6 Jahre, dann kommt also zu dieser Entwicklungszeit, kommt also auch noch dann die Flugzeit dazu und dann nachher die Auswertezeit, sodass man dann also schon vor einige Jahrzehnte im Blick haben muss. Und da kann es durchaus sein, dass die Mission definiert, nicht, aber zu dem Zeitpunkt letztendlich der Datenauswertung dann entweder nicht mehr im Dienst ist oder ansonsten nicht mehr verfügbar ist, ja. Während B dann sozusagen herangewachsen ist und dann die Auswertung übernimmt. Nicht? Also bei mir wird es so sein, ich werde dann zu dem Zeitpunkt, bei dem Bepi Colombo dort ankommt, eigentlich formal nicht mehr im Dienst sein und werden wir mal gucken, ja, wie wir das denn dann machen.
Also möglicherweise, okay, aber wenn es nicht dieselben Leute sind, dann sind es sozusagen dieselben Abteilungen. Also das, was die Leute, die letztendlich auswerten, sind auch die Anforderungen definieren.
Ja.
Das macht
also
eigentlich auch Sinn.
Ja, das ist so. Also das ist jetzt ein bisschen vermessen, aber in gewisser Weise haben wir es hier zu tun auch mit so einer Art generationenübergreifenden Dingen. Ja. Also, das ist jetzt nicht so extrem wie der Kölner Dom, nicht? Aber man gibt schon weiter. Also man als Planetenforscher muss ich schon sagen, dass ich also auch für die Dinge arbeite, die nach mir kommen, dann irgendwie dann auswerten werden. Und bei Bepi Colombo ist es ganz klar so, der Kollege André Belloc damals vom Imperial College in London, der heute schon seit vielen Jahren emeritiert ist, nicht? Der ist derjenige gewesen, der damals, ich muss mich mal erinnern, wann war das gewesen? Anfang 2000 um den Dreh rum, der damals sozusagen das Mastermind und derjenige gewesen ist, der diese Mission vorangetrieben hat. Und wenn ich jetzt nochmal bedenke, dass es nochmal drei Jahre dauern wird, bis wir den Start tatsächlich haben und dann nochmal 6 Jahre, bis wir dort ankommen, dann kann ich mir natürlich ausdenken, dass der Kollege Belloc dann doch hauptsächlich seine Aktivität, das hat er auch schon, abgegeben hat an andere, nicht? Und so arbeiten wir halt eben auch über Generationen hinweg und geben die Dinge dann auch weiter. Und das ist auch ein Problem, was man als Institutsleiter hier im Institut dann im Auge behaben muss. Also ich muss als Institutleiter heute darüber nachdenken, wer denn die langfristig angelegten Projekte dieses Instituts dann in einer Zukunft, in der ich gar nicht mehr hier sein werde, dann übernehmen wird. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über JUICE nachdenken, also die Jupiter-Mission, die ja jetzt nun gerade beschlossen ist, dann muss ich mir heute Gedanken darüber machen, wie definieren wir heute sozusagen die wissenschaftlichen Anforderungen und wie kann ich die Kontinuität wahren, damit das dann in 22 fliegt, also in 10, 15 Jahren von heute dann auch hier umgesetzt werden kann. Aber wir gehen davon aus, dass dieses Institut dann immer noch sozusagen führend in der Definition des Laseraltimeters auf dieser Mission, also das ist jetzt das nächste Laseraltimeter, was wir bauen wollen, heißt dann nicht mehr Bela, sondern Gala, ne? Ganymede Laseraltimeter, dass wir das also nach wie vor von diesem Institut aus machen werden.
Ganymede, der Mond.
Der Ganymede ist der Mond des Jupiters, der das Hauptziel der JUICE-Mission ist. Also JUICE heißt Jupiter Icy Moon Explorer und Hauptobjekt der Begierde sozusagen in dem Jupiter-System ist der Mond Ganymede, neben Europa, aber Ganymede ist das Hauptziel.
So, jetzt haben wir viel über andere Planeten schon gesprochen. Jetzt ist klar, Bibi Colombo wird bald, also bald in diesen Dimensionen, über die wir eben halt gesprochen haben, also irgendwann dann starten.
15. Gehen wir mal von aus.
Da so eine Mission hat natürlich auch ein wissenschaftliches Interesse und das basiert natürlich vor allem erstmal darauf, was man eigentlich bisher weiß. Wie ist denn nun so das Bild, was man von dem Merkur bisher hat gewinnen können mit den zwei bisher gestarteten Missionen? Die eine ist ja noch im Betrieb, Messenger. Wie kam die Menschheit überhaupt zum Merkur? Der ist ja auch sehr schwer zu erkennen. Seit wann weiß man denn eigentlich, dass es den gibt?
Gute Frage. Also nach meinem Kenntnisstand, ja, also darf davon ausgehen, der ist in der Antike schon bekannt gewesen. Nicht? Also der Hermes, der Götterbote Hermes ist ja das sind die mythologische Repräsentation sozusagen des Planeten, der in unseren Breiten schwer zu beobachten ist als Amateurastronom, weil er so tief am Himmel steht. Das ist anders in südlicheren Gebieten. Aber gut, was interessiert am Merkur? Und wie konnte man sozusagen der ESA verkaufen, in Anführungszeichen, dass man eine doch recht teure Mission, eine Cornerstone-Mission, also das ist der planetare Cornerstone, so ist zu in den damaligen Zeiten haben die Missionen sogar, die großen Missionen so geheißen, denn zu Merkur machen sollte. Und was man da an der Stelle dann immer gesagt hat und auch heute noch sagt, ist, dass der Merkur in gewisser Weise ein Schlüssel zum Verständnis der frühen Entwicklung, der Entstehung der frühen Entwicklung des Sonnensystems beinhaltet. Merkur ist der sonnennächste Planet. Das zeichnet ihn schon mal aus, nicht? Das heißt also, wenn ich verstehe, wie der Merkur entstanden ist, dann verstehe ich oder habe ich einen Zugang zu einem Verständnis des Körpers, der sozusagen an der Grenze, ja, von dem Stern, der sich da bildet, zu dem ersten Planeten, der sich im Abstand von dem Stern dann gebildet hat, passiert. Aber andererseits weiß man vom Merkur schon, also seit dem Vorbeiflug durch die beiden Mariner-Sonden, dass der Planet ungewöhnliche Eigenschaften hat, die also nicht so ganz in unsere Statistik reinpassen. Er ist auf der einen Seite von seinem Aussehen her, was wir also durch Messenger eigentlich recht gut kennen, aber bis Messenger kannten wir einfach nur 40% der Oberfläche, war also tatsächlich abgebildet worden von den beiden Vorbeiflügen, dass die Oberfläche etwa aussieht wie die Oberfläche des Mondes, also sehr stark zerkratert. Das heißt, also ich darf sagen, diese Oberfläche ist alt und ist also nicht zum Beispiel wie die Oberfläche der Venus oder insbesondere halt der Erde durch interne Aktivität überprägt worden und im Laufe der Zeit verändert worden, oder wie die Oberfläche des Jupitermonds Europa oder zum Teil die Oberfläche des Monds Ganymed, nicht, wo also interne endogene Prozesse dann dazu führen, dass die Spuren, die Narben, die entstanden sind in dem Bombardement, in der Spätfolge der Bildung der Planeten dann auf der Oberfläche hinterlassen worden sind. Also, so sieht der Merkur von außen aus, ganz ähnlich wie der Mond, das heißt eine alte Oberfläche, auch ein alter Körper. Auf der anderen Seite...
Also der ist auch hart. Und
ist hart.
Da bewegt sich nichts.
Bewegt sich erstmal nicht viel. Gut, und dann auf der anderen Seite ist er aber recht schwer. Das heißt, also er hat eine relativ hohe Dichte. Mhm. Ja. Die Dichte, also wenn man die jetzt nun vergleicht mit der Dichte der Erde, dann liegt die ein bisschen darunter. Also 5500 Kilogramm pro Kubikmeter oder 5,5 Gramm pro Zentimeter, also einfach ist die Dichte der Erde im Mittel und die von Merkur ist ein bisschen kleiner. Was man zunächst sagen könnte, naja, okay, also ist ein erdähnlicher Planet, sollte auch die ähnliche Dichte haben. Nur, die Erde ist dreimal so groß und im Innern der Erde ist das Material komprimiert. Das heißt also, die Dichte ist durch Kompression erhöht. Wenn ich diese Kompression rausrechne, dann bekomme ich eine Dichte, die liegt eher bei 4 Gramm pro Kubikzentimeter und nicht bei 5,5. Und bei Merkur ist es so, wenn ich da die Kompression rausrechne, lande ich immer noch bei
Gramm oder Kilogramm? Was war das jetzt?
Gramm pro Kubikzentimeter. Also das Gramm, ist ja das, okay. Was mir so, meine, der Physiker nimmt normalerweise Kilogramm pro Kubikmeter, muss damit Tausendern operieren und im Kolloquium, also im Gespräch, nimmt man es einfach dann als Gramm pro Kubikzentimeter. Das heißt also, der Merkur hat eine Zusammensetzung, die deutlich schwerer ist als die Zusammensetzung der Erde. Ja? Das ist also die Folge, die man einfach daraus zieht, wenn man lediglich die Masse und die Größe des Planeten betrachtet. Das ganz fundamentale Parameter. Ich gucke mir nur das an. Und das bedeutet halt, dass seine chemische Zusammensetzung, seine grobe chemische Zusammensetzung schon, ja, deutlich anders sein muss als die der Erde. Mhm. Gut. Was kommt in Frage? Wir stellen uns ja die Planeten ganz einfach, wenn wir ganz einfache Suppenküche von Planeten machen, dann stellen wir uns vor, dass die aus drei Komponenten bestehen können. Da ist einmal Wasserstoff Helium, das ist die sogenannte Gaskomponente, aus der besteht hauptsächlich der Jupiter und der Saturn. Dann haben wir die sogenannte Eiskomponente, das ist Wasser, Methan und Ammoniak. Aus dem bestehen zu einem Gutteil die Eismonde und auch Uranus und Neptun haben sehr viel davon. Und die Gesteinseisenkomponente, aus dem bestehen die terrestrischen Planeten im Wesentlichen. Und in dieser Gesteinseisenkomponente gibt es jetzt noch eine Gleichgewicht sozusagen zwischen Gestein und Eisen. Und das ist nur bei der Erde so, dass das Eisen etwa so ein Viertel des Anteils des Planeten macht. Aber Merkur muss es deutlich mehr sein. Das heißt, der hat also einen Eisenkern, davon dürfen wir auch ausgehen, dass der sich gebildet hat, dass der differenziert ist, der wesentlich größer ist als der Eisenkern der Erde. Also wenn wir den Eisenkern der Erde betrachten, dann sagen wir in der Regel, das wissen wir, durch seismische Experimente ist es gut bekannt, der Radius des Eisenkerns der Erde ist etwa der halbe Planetenradius. Ja? Mhm. Also wenn ich da von innen rausgehe, nach der Hälfte komme ich sozusagen an den Rand des Eisenkerns. Bei Merkur muss es in der Gegend von 80% liegen. Also 80% des Planetenradius entspricht dem Kernradius, dem Eisenkernradius des Merkur. Da kommt natürlich jetzt sofort die Frage, wieso hat der so viel Eisen? Das ist also eine der großen Fragen, die wir da haben. Und die Frage zielt dann ab auf die Entstehung. Wie kann es sein, dass der entstanden ist, sodass er eben so viel Eisen abkriegt? Du könntest sagen,
Ist es denn nicht ohnehin so, dass jetzt die schweren Dinge in unserem Sonnensystem sich eher näher zur Sonne hinbewegen, so wie ja generell eben die Gasplaneten eben weit draußen sind. Die Steinplaneten sind halt die vier inneren. Da ist es ja jetzt erstmal nicht so überraschend, dass man sagt, ja okay, und umso näher man jetzt rankommt, da wird es dann auch immer schwerer.
Ja, das ist also vollkommen richtig. Man muss noch dazu sagen, also ich wollte das einfach nur ergänzen, wenn man die anderen drei erdähnlichen Planeten betrachtet, also Venus und Mars, dort hat man ähnliche Verhältnisse wie bei der Erde. Ja, also auch dort ist der Anteil des Eisens an der Zusammensetzung des Planeten ganz ähnlich wie in der Erde. Mhm. Ja, bei Merkur ist die Ausnahme.
Okay, also der sticht dann nochmal deutlich
heraus. Der sticht dann nochmal deutlich heraus und auch die, und was Sie sagen, ist vollkommen richtig. Also man hat die frühe Erklärung dafür war gewesen, wenn wir also so einen Nebel haben, aus dem die Planeten sich bilden, dann hat man einen Temperaturgradienten in diesem Nebel. In diesem Temperaturgradienten werden also die weniger flüchtigen Bestandteile kondensieren bei den hohen Temperaturen. Und deshalb ist es vollkommen natürlich, dass also dort, wo es heiß ist, hauptsächlich die Elemente zu finden sind, die auch die hohen Kondensationstemperaturen haben. Ja, deshalb ist, aus dem Grund ist es gut verständlich, dass also der Merkur da innen sich bildet und die anderen dann weiter draußen eben höhere Anteile an flüchtigen Bestandteilen haben und das zieht sich ja auch als generelles Bild zu unserem System durch. Dieses Bild ist gestört worden dann, als man anfing, von den Gaskondensationsmodellen à la Safronow, der also das ein Pionier der Entstehungsmodelle, der im Prinzip eine Theorie entwickelt hat, die an diese Laplace-Kant-Theorie entwickelt, nicht, dass die Sonne also eine Wolke um sich herum hat, also denk mal, als Wolke entstanden ist, durch eine Rotationsinstabilität bildet sich in der Mitte die Sonne und da drum dann halt eine Scheibe und in der Scheibe bilden sich dann die Planeten. Dieses Bild wurde dann, sagen wir mal, ergänzt oder zum Teil auch revolutionär verändert, als man dann anfing, nicht nur die Gaspartikel in der Scheibe zu betrachten, sondern dann die gebildeten Planetesimale nachzuverfolgen. Das heißt also, ich bin sozusagen gegangen von also der Vorstellung eines Kontinuums.
Also die Planetesimale sind sozusagen die ersten Verdichtungen, die dann letzten Endes sich wiederum zu Planeten zusammenführen.
Genau, dann bin ich hingegangen zu diesen kleinen Körpern und ich habe jetzt also nicht mehr mit einer Gasscheibe zu tun, sondern ich habe es mit einer Wolke von kleinen Teilen zu tun, die dann miteinander wechselwirken, also zumal kollidieren sie miteinander, zerstören sich gegenseitig, zum Teil agglomerieren sie und bilden größere und größere und größere und daraus bilden sich dann nachher die Planeten. Und da muss man also dem Kollegen Wetherill aus den USA muss man das Verdienste zuweisen, dass er zum ersten Mal gezeigt hat, wenn ich so etwas dann rechne, dann habe ich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Planet, der heute auf der Bahn des Merkur ist, gar nicht dort entstanden ist, sondern dass der in der Spätphase der Bildung der Planeten durch Gravitationswechselwirkung, also nur am Vorbeiflug an dem Jupiter oder einem anderen Planeten, da hineingestreut worden ist und sich jetzt dort befindet. Und damit war sozusagen die einfache Theorie, einfach was heiß innen drin kondensiert, war dann erstmal
hinfällig. Das heißt, der Merkur ist überhaupt nicht da entstanden, wo er jetzt ist, sondern viel weiter draußen?
Könnte sein.
Könnte sein.
Könnte sein.
Okay.
Könnte sein. Ja. Und das hat natürlich dann jetzt sofort, also die Theoretiker, die sich mit der Entstehung von Planeten beschäftigen, auf den Plan gebracht, haben gesagt, wir müssen mal dahin. Ja, wir müssen mal uns nah angucken, was hat der Merkur denn sonst noch zu bieten an Volatilen beispielsweise.
Also an Stoffen, die sich vom Planeten entfernen, oder?
Genau, also die flüchtig sind, also leicht flüchtigen Komponenten. Wir müssen uns den Merkur genauer angucken, um zu verstehen, was denn damals passiert ist. Ist der Merkur tatsächlich dort entstanden, wo er sich heute befindet? Oder ist er später reingestreut worden? Oder was ist das überhaupt? Das ist sozusagen die erste Motivation, die man haben kann, wenn man also jetzt sich fragt, warum soll ich dahin?
Weil er auf einmal was ganz Besonderes geworden ist.
Und man hat gesagt, okay, da liegt ein Schlüssel zu unserem Verständnis des Sonnensystems. Welche Prozesse können also sozusagen passieren in der Frühphase der Entwicklung? Gut, das ist sozusagen die eine Seite. Die andere Seite kommt so mehr aus der Richtung, wie aus der ich persönlich komme, ja, der natürlich sich fragt, wie sieht denn so ein Planet eigentlich im Inneren aus? Okay, ich sollte vielleicht noch eins dazu sagen, das ist nicht, also diese chemische Anomalie ist nicht die einzige. Eine andere Anomalie ist noch, dass der Merkur ein Magnetfeld erzeugt. Nun wird man sagen, na, wieso Anomalie? Die Erde hat auch ein Magnetfeld. Gut, die Erde hat ein Magnetfeld, aber Venus hat keins, Mars hat keins, aber Merkur hat eins.
Ja. Und das Magnetfeld entsteht bei der Erde vor allem aus der Bewegung im Inneren.
Ja, das Magnetfeld bei einem typischen terrestrischen Planeten, für den wir die Erde halten, entsteht.
Der Bauform Erde.
Ja. Sozusagen, ja. Obwohl ich mal zitiert worden bin, als ich in Wiolau bei der Amateurastronomentagung hatte ich einen Vortrag gehalten und geben die so eine Tagungszeitung raus. Und da sagten sie, Spohn behauptet, Erde ist kein erdähnlicher Planet. Weil ich bei diesem Vortrag darauf hingewiesen hatte, wie groß doch die Unterschiede sind zwischen der Erde und den anderen terrestrischen Planeten, dass die sich eigentlich mehr untereinander ähneln, als der Erde ähneln. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema.
Okay.
Gut. Das Magnetfeld eines Planeten wird im Kern erzeugt. Davon dürfen wir ausgehen. Der Kern ist elektrisch leitend. Der besteht ja aus Eisen, haben wir vorhin ja schon gesagt. Wir wissen bei der Erde auch, dass der äußere Kern, also dass der Kern sich unterteilt in einen festen inneren Kern, einen flüssigen äußeren Kern. In diesem äußeren Kern kann ich mir vorstellen, gibt es Konvektionsströmungen und diese Konvektionsströmungen können letztlich Bewegungsenergie in magnetische Feldenergie umsetzen, so wie ein Fahrraddynamo Bewegungsenergie in elektrischen Strom umsetzt. Ja, und dieser elektrische Strom, der dann in den Leitungen beim Fahrrad fließt, der hat auch ein Magnetfeld drumherum. Mhm. Also im Prinzip ist dieser Dynamo ganz, ganz ähnlich. Was man da macht, ist sozusagen, man nimmt an, es gibt ein Quadratmagnetfeld. Das Magnetfeld wird durch die Strömung da drin verzerrt. Durch die Verzerrung entsteht ein elektrischer Strom. Der elektrische Strom nach dem Induktionsgesetz hat wiederum Magnetfeld. Und wenn ich dann genügend Energie immer reinpumpe, kann ich also ein Magnetfeld erhalten und die magnetische Energie, die in dem Feld steckt, dann über aus dieser Bewegungsenergie versorgen.
Das heißt, auf der einen Seite weiß man aber, dass das Ding irgendwie ein starrer Planet ist, der seine Oberfläche nicht mehr ändert. Auf der anderen Seite hat er ein Magnetfeld. Das passt ja erstmal nicht zusammen. Ne?
Das passt vielleicht nur so vordergründig oder passt vordergründig nicht zusammen. Der Merkur in der Tat, also von außen hat er diese starre Hülle. Innen drin dürfen wir davon ausgehen, hat er diesen Eisenkern, von dem wir gesprochen haben. Und dieser Eisenkern, davon dürfen wir auch ausgehen. Und das sagen wir aufgrund der Beobachtung dieses Magnetfelds, müsste flüssig sein, zumindest in Teilen. Gut, und jetzt kommen sozusagen dann die Klasse von Planetenforschern her, die also sozusagen in meine Riege fallen. Nicht? Wir interessieren uns natürlich dann dafür, wie kann es sein, dass also dieser Planet Merkur ein Magnetfeld erzeugt, wo doch der Kern so groß ist, hat das mit der Größe des Kerns zu tun und die Silikatschicht darum so klein und wir möchten das gerne besser einfach näher verstehen. Und dazu sind wir natürlich daran interessiert, zu vermessen, wie dieses Magnetfeld denn im Einzelnen aussieht, ob es so schön wie ein Stabmagnet aufgebaut ist, wie wir das von der Erde kennen oder ob es sehr viel komplexer aufgebaut ist und so weiter. Zumal man sagen muss, dass wir haben natürlich versucht, vorherzusagen, dann aus der Betrachtung der Erde und der anderen Planeten versucht, vorherzusagen, wie stark denn das Magnetfeld des Merkurs sein sollte. Wir glauben, wir verstehen, warum er ein Magnetfeld hat. Aber das Problem hat sich dann gestellt, dass, was wir vorhersagen würden, wäre ein Magnetfeld, was deutlich stärker ist als das, was wir beobachten. Oh. Ja? Das heißt also, wir haben ein Problem an der Stelle, dass wir zwar sagen können, okay, wir verstehen, Merkur, warum du ein Magnetfeld hast, aber bitte erklär uns doch mal, warum das so schwach ist. Das sollte eigentlich stärker sein. Gut, und das bedeutet auch wieder, dass man gerne dorthin fahren müsste und würde ergründen. Gut, dann gab es dann andere Kollegen, die sich mit der Chemie der Oberflächengesteine des Merkurs beschäftigt haben und auch also im Hinblick auf die hohe Dichte und die dann letztendlich Modelle entwickelt haben, wie man denn verstehen kann, dass der Merkur dann, selbst wenn man, also wenn das frühere Modell der Entstehung in diesem Temperaturgradienten nicht mehr stimmen sollte, wie man dann trotzdem verstehen kann, dass der Merkur eben diese ungewöhnlich hohe Dichte hat. Die haben dann gesagt, na ja, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ein Teil des Merkurs könnte verdampft sein in der frühen Phase der Entstehung des Planeten. Andere haben gesagt, der Merkur könnte von einem ähnlich großen Planetesimal getroffen worden sein und dabei also seine Silikathülle verloren haben zu einem Großteil, das also früher ähnlich aufgebaut gewesen ist wie die Erde, der Mars, die Venus, aber durch diese Kollision einen Gutteil seines Silikatmantels verloren hat. Oder aber er könnte in der Frühphase der Entstehung könnte dann durch eine T-Tauri-Phase der Sonne könnte ein Teil des Materials weggepustet worden sein, was also dann eigentlich dort vorhanden gewesen wäre und dann die Silikathülle des Merkurs gemacht
hätte. Was für eine Phase der Sonne?
T-Tauri-Phase. Das ist also eine Phase, in der die Sonne in der Frühphase ihrer Entwicklung einen enorm starken Sonnenwind ausstößt, der sozusagen als Welle, sozusagen als Explosionswelle durch das Sonnensystem fegt und dann eine Menge von Zeug mitnimmt. Und da hat man dann Modelle entwickelt, die dann sagen würden, wenn ich jetzt an der Oberfläche die Zusammensetzung des Gesteins messen könnte, dann könnte ich zwischen diesen Entstehungshypothesen unterscheiden. Und das ist sozusagen dann die dritte Motivation gewesen, dort hinzufliegen, denn dann muss man halt einfach messen, was ist die Zusammensetzung und dann kann man dann halt mal sehen, ob das zu den Vorstellungen passt, die man dann hat. Und ich sage noch eine vierte ist einfach die, das sind also die Leute, die sich für Magnetfelder als solches interessieren, die können am Merkur sozusagen die Wechselwirkung eines starken, sehr starken Magnetfelds der Sonne jetzt mit dem Magnetfeld des Merkurs studieren und dann einiges lernen über Plasmaphysik und ja, Ausbreitung von magnetischen Wellen im Sonnensystem und so weiter. Also das sind sozusagen so vier Hauptgründe, die man dann der ESA schmackhaft gemacht hat, und offenbar sind wir erfolgreich gewesen, denn tatsächlich hat man im Jahre 2001 oder so, hat man dann die Vision ausgewählt, und das ist dann der nächste Cornerstone geworden, und dann kam dann die Ausschreibung der Instrumente, und dann kam dann die Phase, in der wir jetzt heute sind, in der die Instrumente dann fertig gebaut worden sind und so weiter.
Gibt ja, also wir haben es ja schon erwähnt, Bepi Colombo wird die dritte Mission sein. Messenger der NASA, NASA-Mission ist noch vor Ort. Vorher gab es nur die Mariner-Sonde, die vorbeiflog, dabei einen Teil aufgenommen hat. Inwiefern hat sich denn dieses Bild des Merkur durch diese Mission dann immer wieder verändert?
Ja, also die Geschichte von Messenger ist noch nicht abgeschlossen. Das sind also zurzeit jetzt wieder Publikationen in der Mache. Und selbst wenn also jetzt die nominelle Phase der Mission ist, glaube ich, vorbei. Wir gehen also in eine Extended Mission rein. Und dennoch hat es also einiges gegeben, was unser Bild des Merkurs nachhaltig verändert hat. Also zum einen haben wir jetzt zum ersten Mal auch eine komplette Abdeckung. Wir wissen also jetzt, wie der Planet insgesamt aussieht. Wir haben darüber hinaus eine komplette Vermessung, naja, eine komplett kann man auch nicht so ganz sagen. Die Messengerbahn, muss man dazu sagen, ist stark elliptisch. Ich weiß nicht, ob wir an der Stelle jetzt einen Ausflug in Vergleich Messenger mit Bepi Colombo machen sollten, könnten das jetzt tun. Also Messenger macht sozusagen einen Kompromiss zwischen dem, was Bepi Colombo, was die beiden Orbiter des Bepi Colombo, der Bepi Colombo Mission machen wollen. Also einerseits will man den Planeten erforschen aus der Nähe. Das heißt, man muss nah dran. Und auf der anderen Seite hat man dieses große Interesse an der Wechselwirkung des Magnetfelds des Merkurs mit dem Magnetfeld der Sonne und mit dem Sonnenwind. Dazu muss man eine Bahn haben, die möglichst viel von dem Magnetfeld erfasst. Das heißt, ich möchte gerne eine elliptische Bahn haben.
Ja. Ja?
Und so haben wir bei Bepi Colombo haben wir diesen Planetenorbiter, der eine niedrige Elliptizität hat, eine niedrige Bahnexzentrizität hat und möglichst nah am Planeten bleiben will. Und wir haben auf der anderen Seite den MMO, den Magnetospheric Orbiter, der eine hohe Exzentrizität hat und immer nahe zum Merkur fliegt und dann wieder weit weg. Und Messenger macht einen Kompromiss aus beiden. Und die Folge davon ist, dass Messenger sehr gut die Nordhemisphäre erforschen kann, aber weniger gut die Südhemisphäre. Ja, das heißt also, an der Stelle werden sich die beiden Missionen dann sehr gut ergänzen. Bepi Colombo wird also das ergänzen können, auf jeden Fall für die Südhemisphäre, was also beim Messenger jetzt für die Nordhemisphäre fehlt. Und wir haben bei Bepi Colombo auch andere und zum Teil auch verbesserte Instrumente, sodass wir also sagen können, das macht eine Menge Sinn, dass wir sind da jetzt so ein bisschen arrogant, dass wir sagen, okay, Messenger ist unser Pathfinder und wenn die richtige Mission, die kommt dann mit Bepi Colombo, aber gut, das ist halt unser Blick auf die Dinge. Gut, aber Messenger hat also jetzt durchaus die Nordhemisphäre des Merkurs gut erforscht, hat also dann zum Beispiel rausgefunden, dass das Magnetfeld des Merkurs asymmetrisch zu sein scheint. Was jetzt nun wiederum Randbedingungen liefert für diejenigen, die jetzt versuchen zu verstehen, wie denn das Magnetfeld des Merkurs erzeugt wird.
Ich meine, was heißt, es ist asymmetrisch?
Naja, also es sieht so aus, als ob, also wenn ich da in den Merkur einen Stabmagneten hineintun möchte. Das ist ja sozusagen das Idealtypus eines Magnetfelds. Ne? Nordpol, Südpol und die Feldlinien verbinden sich.
So wie man es grob auch bei der Erde hat.
Wie man es grob bei der Erde hat. In der Erde kann ich mir vorstellen, in einer ersten Annäherung an eine Darstellung des Erdmagnetfelds, ich setze in das Zentrum der Erde einen diesen Startmagneten rein und kippe den leicht, ne? Weil wir ja eine Missweisung haben. Ne? Wir kennen das, denn der magnetische Nordpol ist nicht der gleiche wie der geografische, ja. Oder ja, und der der Rotationspol ist nochmal ein anderer.
Ach so, okay.
Aber gut. Ich habe also diese Verschiebung in der Achsneigung dieses Dipols gegenüber der Rotationsachse. Das ist eine typische Verfahrensweise, die ich also mache, wenn ich planetare Magnetfelder erstmal charakterisiere. Und nun ist es so, dass dieser äquivalente Stabmagnet, den man da reinsetzen würde, doch ein gutes Stück aus dem Zentrum des Merkurs verschoben ist. Zunächst mal würde man sagen, das ist nicht so schlimm, aber es ist mehr, als man sich das gedacht hätte. Was darauf hindeutet, dass irgendwas mit der Magnetfelderzeugung da funny ist, also merkwürdig ist. Mhm. Könnte beispielsweise sein, also eine erste Erklärung, die ich jetzt zum Beispiel jetzt so haben würde, ist, dass das Magnetfeld des Merkurs nicht sehr tief im Innern des Planeten erzeugt wird, so wie es bei der Erde der Fall ist, sondern vielleicht in den Außenbereichen dieses großen Kerns.
Ja, aber hatten wir nicht eh schon festgehalten, dass es innen wahrscheinlich eher ein fester Kern ist, außen ist er flüssig und dieses Flüssige ist ja letztlich verantwortlich für die Bildung des Magnetfelds, dann bedingt sich das doch gerade.
Wir haben aber nicht darüber gesprochen, wie groß dieser innere Kern sein würde. Also wir haben bei der Erde davon gesprochen, da gibt es einen festen inneren Kern, einen flüssigen äußeren Kern. Ich würde sagen, wir stellen uns beim Merkur was Ähnliches vor. Da wird es auch einen festen inneren Kern haben, der dadurch entsteht, dass der Kern insgesamt aus einem insgesamt flüssigen Zustand abkühlt und anfängt in einen festen inneren Kern auszufrieren. Und der wächst im Laufe der Zeit. Ne? Aber ich weiß nicht, wie groß dieser innere Kern ist, dieser feste innere Kern. Ich habe keine Vorstellung davon. Ich hoffe also mit Baby Colombo da möglicherweise Hinweise zu finden, wie ich das bestimmen könnte. Das muss nicht gelingen, kann gelingen. Wenn dieser innere Kern nun klein ist, ich sage jetzt mal, hat vielleicht einen Radius von 100, 200 Kilometern, dann ist er im Vergleich zum Radius des Merkurs, könnte es sein, dass das Magnetfeld tief innen erzeugt wird. Also 200 Kilometer sind etwa 10% von 2000, rund Pi mal Daumen, Radius des Merkurs, dann wäre er tief drin. Wenn aber das Magnetfeld in den äußeren Bereichen des Kerns erzeugt wird, also bei 800 Kilometer Radius, ja, dann ist das relativ nah an der Oberfläche.
Ja.
Und wir wissen jetzt, wenn wir Magnetfelder nicht nur durch diesen Stabmagneten repräsentieren wollen, sondern in der vollen Schönheit repräsentieren wollen, stellen wir fest, dass also dieses Stabmagnetfeldbild nicht vollständig ist, sondern dass das Veränderungen und das Überlagerungen da drin sind von anderen Figuren, also ein Kreuzdipol und höhere Terme, dass das Feld sehr viel komplexer ausgeprägt ist, als einfach nur diesen Stabmagnetfeld dann repräsentiert würde. Und wenn ich dann in so einem komplexeren Feld versuche, ein Stabmagnetfeld hineinzulegen, dann finde ich oft, dass der dann verschoben ist aus dem Innern. Das ist also, das haben wir beim Uranus, beim Neptun gesehen, wo das Feld so aussieht, als wenn ich das also jetzt durch einen Stabmagnet repräsentieren will, als müsste ich diesen Stabmagnetfeld relativ weit draußen, weg vom Zentrum, relativ nah an der Oberfläche platzieren. Ja, also verschoben aus dem Innern. Mhm. Das heißt also, es könnte sein, wie beim Uranus und Neptun, so auch beim Merkur, dass diese komplexere Form des Magnetfelds ein Hinweis darauf ist, dass das Feld relativ weit draußen in dem Kern erzeugt wird, also nicht tief im Zentrum des Planeten, sondern in den Außenbereichen dieses großen Eisenkerns. Wäre also eine Erklärung. Vielleicht noch ein Wort dazu, warum das dann so aussieht. Also wenn man jetzt die einzelnen Beiträge zu dem Bild des Magnetfeldes analysiert, dann stellt man fest, dass ein Magnetfeld, das sehr komplex in der Nähe aussehen kann, je weiter weg ich gehe, dann ähnelt es immer mehr diesem typischen Stabmagnetfeld. Also auch eine Frage der Beobachtungsentfernung von dem Gebiet, in dem ich das Magnetfeld erzeuge. Also je näher ich drankomme, kann man sich vielleicht vorstellen, desto komplexer sieht es aus. Je weiter ich weggehe, desto mehr sehe ich diesen Stabmagneten. von mir.
Der Merkur ist ja nun durch seine extreme Nähe zur Sonne eben jener massiv ausgesetzt. Das heißt, der Sonnenwind, die Hitze, Gravitation kommt natürlich dann auch noch mit dazu. Die Erde wiederum hat es da ein bisschen leichter, aber auch das Magnetfeld trägt ja dazu bei, sich eben vor der Sonne zu schützen. Der Sonnenwind wird abgeleitet, man hat dann diese schöne Aurora, vor allem am Nordpol, und das schützt ja auch die Atmosphäre. So etwas wie eine Atmosphäre hat der Merkur nicht zu bieten.
Naja, hat also eine ganz dünne, natriumreiche Atmosphäre, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Die hat also die Eigenschaft einer Exosphäre. Das heißt also, in dieser Atmosphäre ist eigentlich ist die mittlere freie Weglänge sehr groß. Ja, das heißt also, das ist eigentlich eher ein nahe einem idealen Gas als den Zustand, die wir in unserer tiefen Atmosphäre haben. Also wenn wir jetzt hier die Atmosphäre hier beschreiben, dann sprechen wir ja dann auch mehr als von einem Fluid, also Fluideneigenschaften. Und nur in den äußersten Bereichen unserer Atmosphäre, dann haben wir dann also sozusagen sehr viel freie Weglängen und einzelne Moleküle, die dann zu betrachten wären. Und so ist es beim Merkur, also eine ganz dünne Atmosphäre, die also nicht sehr dicht ist.
Wie auch der Mars.
Ja, der Mars hat eine deutlich dichtere Atmosphäre.
Okay, also es ist noch mal schwächer.
Nochmal deutlich schwächer als die Atmosphäre.
Das heißt, dieses Magnetfeld, vielleicht auch durch seine Asymmetrie und sein erratisches Verhalten, wirkt überhaupt nicht schützend und fördernd oder
nö, also das eh vergessen. Dass diese Physik sozusagen der Wechselwirkung, also des Schutzes der Atmosphäre durch das Magnetfeld, das würde ich jetzt mal in dieser Art und Weise nicht übertragen und bin jetzt an der Stelle auch nicht jetzt genügend Experte in der Exosphäre des Merkur, dass ich jetzt also sagen könnte, wie jetzt im Einzelnen die Wechselwirkungen das sind. Also ich stelle mir vor, das sind Wechselwirkungen, kann die aber jetzt also nicht wirklich sehr vernünftig beschreiben. Aber es ist sicherlich nicht das Gleiche, wie wir das jetzt bei der Erde beobachten, dass wir sozusagen durch das Magnetfeld dann einen Schutz dieser Hülle haben, der Lufthülle sozusagen, mit der wir jetzt hier leben. Also das sind ganz andere Verhältnisse. Dazu ist also dann die Atmosphäre in Anführungszeichen des Merkur also viel zu dünn und viel zu dünn, sollten wir
sagen. Ja, das heißt, der Merkur ist der Sonne eigentlich schutzlos ausgeliefert.
Der ist im Wesentlichen der Sonnenstrahlung schutzlos ausgeliefert, was ja dann auch bewirkt, dass die Temperatur des Merkurs nun so stark variiert, nicht? Zwischen, ich glaube, 30, 40 Kelvin etwa in der Gegend, also auf der Nachtseite und 600 Kelvin, das sind also und 400 Grad Celsius auf der Sonnen zugewandten Seite. Das sind schon starke Schwankungen der Temperatur, die wir da haben. Den der Merkur dann ausgesucht und übrigens auch die Instrumente, die wir also auf der Mission dann haben, oder die Mission selber, nicht, die sich also dann dafür vor diesen enormen Strahlenbelastungen schützen muss. Auf der anderen Seite haben wir jetzt also durch die Messenger-Mission haben wir eine Reihe von Phänomenen auf der Oberfläche gesehen, die wir sonst von anderen Planeten nicht erkennen. Das sind sogenannte Löcher, die so in den Formationen auf der Oberfläche sind und als ob da was eingestürzt sei.
Also sowas wie, also nicht wie Krater? Sondern
nee, nicht wie Krater, sondern wie scharf begrenzte Löcher in der Oberfläche. Und es wird darüber spekuliert, ob das letztlich Folgen der Wechselwirkung mit der Sonnenstrahlung sind. In der Art und Weise, die wir jetzt noch nicht verstehen.
So als wäre da irgendwie so ein Blitz eingeschlagen und hätte einfach ein Loch reingebrannt?
Ja, vielleicht so. Also ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, wie man. Wir haben also kein gutes Modell der Genese dieser.
Aber man weiß, dass diese Löcher existieren.
Man sieht die als morphologische Elemente. Nicht? Wir sehen also diese scharf begrenzten Stellen auf der Oberfläche, die ganz offenbar Vertiefungen sind, ne? Die aber keine Einschlagkrater sind in der Morphologie, die wir von Einschlagkratern kennen.
Ja.
Und wir haben also keine Vorstellung, wie die jetzt nun da entstanden sein könnten.
Hm.
Also das ist also eins der Rätsel und wie gesagt, es gibt
wie tief und groß muss man sich diese Löcher, also sind das jetzt so Kleinstöffnungen, die dann ganz tief sind?
Die sind also im, durchaus im Kilometerbereich und mehr. Nicht? Sind das also richtige? Also
der Breite jetzt.
In ihrem Radius.
In Radius, ja.
Oder Durchmesser. Ne? Also in dieser Gegend, das ist ein ganz Spektrum von Dingen, die wir da sehen. Man hätte auch denken können, es sind Einschlaggrate, aber die Morphologie unterscheidet sich eben signifikant von Einschlagkratern. Und insofern können wir nicht sagen, dass es Einschlagkrater sind.
Weiß man, wie tief die sind?
Die sind in etwa so tief, wie sie also auch sehen, also zumindest so aus. Ja, das lässt vermuten, dass sie in etwa so tief sind, wie auch ihre Ausdehnung ist.
Okay, also Kilometer, zwei Kilometer breit und genauso tief.
Genauso tief.
Aber einfach so reingestanzt, als wenn man da so...
Ja. Oder ein Teil davon, also nicht, also so etwa in der Größenordnung.
Als wenn man mit dem Hammer in die Erde haut sozusagen.
Als hätte man jetzt sozusagen mit dem Hammer jetzt dann Löcher in eine Erdkruste gehauen, die... außen fest ist und die aber es zulässt, dass man diese Löcher dann haut. Ja.
Das heißt, der Merkur ist so eine einzige Lochkarte.
Naja, nun, also
so ist ja geheime Botschaften darin versteckt.
Gut, und dann hat man also noch im Schwerefeld hat man Besonderheiten, nicht, die wir nicht so ohne weiteres nicht verstehen. Also dann gibt es also eine Ebene nahe des Nordpols, die also als besonders abgeflacht ist und von der wir also jetzt nicht im Augenblick so ohne weiteres verstehen, wie die da entstanden ist. Also man kann sagen, Messenger hat uns ein detaillierteres Bild des Planeten gegeben, hat sicherlich grob bestätigt, was wir also vorher wussten, dass es also eine alte Oberfläche ist, aber sie hat also auch mehr Details geliefert, also wie jetzt zum Beispiel diese merkwürdigen Löcher und auch die Morphologie des Schwerefelds, was man da umsetzen kann in eine Krustenmächtigkeitskarte und so weiter. Und sie hat gezeigt, dass und das hat jetzt möglicherweise auch was mit den Löchern zu tun, dass doch volatile, also flüchtige Bestandteile einen größeren Anteil an der Entwicklung der Oberfläche des Merkurs haben könnten, als wir das bisher uns gedacht haben. Also der Merkur ist wohl nicht vollkommen oder weitgehend volatilfrei und refraktär, so wie wir uns das vorher geglaubt haben. Also da ist noch eine Menge zu tun, aber es gibt Hinweise dahingehend, dass das Bild des Merkurs wesentlich komplexer ist, als wir das
Was ist das für eine Eigenschaft, wenn ein Planet refraktär?
Achso, refraktär heißt das, also die schwerflüchtigen Bestandteile dominieren.
Mhm. Was könnte
also
das
es könnte beispielsweise
sein.
Also es könnte vielleicht irgendwie denn doch Eis geben in dem Regolith drin. Es könnte vielleicht Schwefelverbindungen geben, die in dem
Eis, Boden, was sich hält bei 400 Grad Celsius.
Ja, dann ist ja natürlich in der größeren Tiefe, ne?
Ja.
Dann muss man das oder in den polnahen Gebieten, wo
aber die dann vielleicht doch irgendwie durch irgendein Ereignis auf der Sonne mal weggedampft sind und dann stürzt alles ein und dann hat man ein Loch.
Also
ich darf ja spekulieren. Ja, der Wissenschaftler muss mal mit den Schultern zucken.
Ich halte mich da jetzt mal ein bisschen zurück.
Okay.
Also sind die Verhältnisse dort wesentlich komplexer, als man das sich vorgestellt hat. Und was natürlich für uns bedeutet, für Pepe Colombo, dass es da auch eine Menge offene Fragen gibt. Natürlich wird sich das noch entwickeln, nicht? Also wir erwarten jetzt eigentlich die nächste Welle von Artikeln von den Kollegen, von denen übrigens zwei aus dem Messenger-Team sind, also auch hier im Haus, und erwarten also noch weitere Erkenntnisse davon, die wir jetzt so im Einzelnen nicht haben. Da gibt es also erstmal so ein Embargo, bis das also dann rauskommt. Wenn das also publiziert ist, dann kann man das auch nachlesen und dann kann man das dann sehen. Nicht? Da wird also bei solchen Missionen wird also dann immer werden die Erkenntnisse in Schüben rausgegeben.
Ja.
Nicht? Also immer so kontinuierlich.
Erstmal dürfen die Teams da richtig drüber nachdenken.
Genau.
Nachvollziehbar. Mhm. So, das heißt, wenn man es mal so zusammenfasst, der Merkur unterscheidet sich einerseits natürlich jetzt dadurch, dass er eben der Nächste ist, so nah an der Sonne ist, dass er auch extrem schwer zu erreichen ist. Ja, dieses schöne Murmelbeispiel, so, da ist nur so eine ganz kleine Delle in der großen Schüssel und die muss man irgendwie genau treffen und dann auch mit der richtigen Geschwindigkeit, dass man dann da auch da drin bleibt. Es gibt diverse Auffälligkeiten. Auf der einen Seite ist er so starr wie der Mond, auf der anderen Seite hat er trotzdem ein Magnetfeld, scheint also doch irgendwie so einen lebendigen Anteil zu haben, tief in ihm drin, der sich dann aber wieder ganz anders verhält als bei der Erde. Und die Oberfläche selber kommt dann auch noch irgendwie schräg rüber, indem sie irgendwie so
von der Morphologie halt
ausgestanzt ist.
Von der Morphologie.
Wie viele von diesen Löchern gibt es denn eigentlich? Sind das nur ein paar oder viele?
Das sind einige, wobei ich also jetzt im Augenblick nicht die eine Statistik sozusagen sagen könnte, wie stark die jetzt da.
Und sind die irgendwie sind die gleichmäßig verteilt oder befinden die sich alle an einem Ort?
Das müsste man jetzt nochmal nachgucken.
Okay.
Das kann ich jetzt nicht.
Auf jeden Fall sind es so die großen Rätsel, so knabbert.
Ja, ja, also das ist etwas, woran man knabbert und gleichzeitig halt. Also es gibt die drei Dinge, von denen ich also jetzt nur eine Erkenntnis habe, an denen man knabbert, sind also einerseits diese Geschichten, andererseits das Magnetfeld, das asymmetrische Magnetfeld. Und andererseits also die etwas merkwürdige Form des Schwerefelds in der Nähe des Nordpols, was also auf eine nicht gleichmäßige Verteilung der Krustenmächtigkeit dann hindeutet. Aber da muss man auch mal sehen, was sich da im Einzelnen noch ergibt. Aber ich wollte noch mal den Punkt aufgreifen, bevor es also dazu Missverständnis kommt, den Sie gerade eben machten. Also die harte äußere Schale und der weiche Kern. Man sollte sich jetzt nicht der Fehleinschätzung erliegen, dass der Mond durch und durch hart sei. So ist es nicht. Also wir gehen schon davon aus, dass so ein Planet wie der Merkur und wie der Mond jetzt eine äußere Schale haben, die so hart sind, ich darf das Wort jetzt mal benutzen, dass sie die Einschlagszeugnisse noch tragen. Ja, die sind also nicht überprägt worden durch vulkanische Aktivität oder durch Erosionsaktivität oder durch möglicherweise auch Relaxation, was man sich prinzipiell vorstellen kann, diese Krater, dass die einfach wieder sich auflösen. Das beobachten wir bei den Eismonden zum Teil. Aber dennoch ist es so, auch wenn ich im Mond in das tiefe Innere reingehe, wird der immer wärmer und auch immer weicher innen drin. Also ich darf mir durchaus auch vorstellen, dass im Zentrum des Monds ein kleinerer, deutlich kleinerer, aber auch aus Eisen und möglicherweise flüssiger Kern sitzt. Möglicherweise auch mit einem festen, nochmal wiederum festen inneren Kern. Wenn ich den Merkur und den Mond auf dem Niveau vergleiche, muss ich allerdings sagen, sie stellen zwei Extreme dar. Also der Merkur hat mir beschrieben als ein Körper mit einem großen Eisenkern, nicht? Und einem relativ dünnen Mantel, während der Mond einen kleinen Eisenkern hat und einen sehr vergleichsweise dicken Mantel. Ne? Das sind sozusagen die Unterschiede, nicht die wir jetzt hier haben. Aber diese Kerne sind also sowohl im Mond wahrscheinlich, als auch im Merkur sind flüssig. Ich muss mich noch korrigieren, ich habe glaube ich vorhin gesagt, der Kernradius hatte ich mal an einer Stelle gesagt, 1800 habe ich gemeint. Also 1800 Kilometer ist in etwa der Kernradius. Ne? Und gut, und beim Mond sind es eben 300 Kilometer. Ne? Also wir vergleichen sozusagen einen Körper wie den Merkur mit rund 2400 Kilometer Radius, 1800 Kilometer Kernradius, 600 Kilometer Manteldicke, Gesteinsdicke, mit einem Körper, der die gleiche oder eine ähnliche äußere Aussehen hat wie den Mond, mit 1700 Kilometer Radius und nur 300 Kilometer Eisenkernmächtigkeit. Ja. Insofern muss man sich also jetzt nicht vorstellen, dass die dann durchgefroren sind. Also dass die innen drin weich sind und dynamisch aktiv sind, das also ist durchaus denen von vornherein zugestanden. Das können sie, das werden sie alle haben. Ne? Die Frage ist letztendlich, was treibt dann an, dass die Oberfläche verändert wird? Wie kommt vulkanische Aktivität dann zustande und so weiter und so weiter? Und das hängt natürlich auch mit der Entwicklung des Inneren zusammen.
Eine Frage, die sich ja auch immer stellt, wenn man jetzt auf das Sonnensystem schaut und die ganzen Planeten erforscht, ist ja auch immer so die Frage, ne? Warum macht man das eigentlich? Ja. Es gibt ja so viel dabei zu entdecken, dass eben die Erforschung anderer Planeten ja auch eine ganze Menge Antworten liefert für unseren Planeten, weil man dann ja überhaupt erstmal den Vergleich hat. In gewisser Hinsicht kann man ja andere Planeten ganz anders beobachten als unsere eigene Erde. Aber in letzter Zeit hat ja auch so die Exoplanetenforschung enorm angezogen, vor allem jetzt durch die neuen Instrumente. Das Kepler-Teleskop wahrscheinlich vor allem zu nennen, sodass man ja jetzt seit einiger Zeit sicher sagen kann, es gibt nicht nur andere Planeten, sondern es gibt verdammt viele davon. Und auf der Suche nach Planeten, die jetzt ähnlich wie die Erde so in der habitablen Zone, das ist natürlich das Spannendste irgendwie sind, glaube ich, sind doch die meisten, die bisher entdeckt wurden, relativ nah an ihren Sonnen dran.
Ja, das liegt einfach daran, was die Entdeckungstechnologie, die bevorzugt, die nah dran sind. Ne? Also einerseits haben wir ja dann die Radialgeschwindigkeitsmethode, bei dem also dann der Planet an dem Stern sozusagen zupft, ja, das heißt also, sagen wir, ihn
mit seiner Gravitation so eiern lässt,
ne? Was dann also als Doppler-Signal zu messen ist, und da kann ich dann also aus diesen Wechselwirkungen kann ich dann letztlich die Masse des Planeten, also die Kraft, mit der er sozusagen zupft, kann ich dann also feststellen, ja, beziehungsweise das andere sind die Bedeckungsexperimente oder der Beobachtungen.
Die Transition, wenn er so direkt davor läuft.
Ja. Und da kann ich also den Radius draus abschätzen, aber auch da habe ich es gerne, wenn er relativ nah bei ist, weil er dann sozusagen den Transit relativ oft macht, ja, in meiner Beobachtungszeit. Also wenn ich den Neptun beobachten würde von weit weg, nicht, und dann habe ich in meiner Lebenszeit halt sehr geringe Chance, den zu bestätigen, die Beobachtung.
Naja.
Das ist ja halt bei den Exoplaneten auch immer notwendig, dass man die Beobachtung bestätigt.
Genau, aber worauf ich hinaus wollte ist, dadurch, dass der Merkur ja sozusagen derjenige ist, also wenn jetzt jemand anders auf unser System schaut und nach Planeten sucht, dann weiß ich nicht genau, welche Planeten jetzt am meisten dafür qualifizieren, als erstes entdeckt zu werden, aber vermutlich ist es auch der Merkur. Das heißt, wenn man sich den Merkur anschaut und die Exoplaneten, die man jetzt eben schon entdeckt hat, weil sie eben so nah dran sind, müsste es ja da auch Ähnlichkeiten geben können.
Ja, also möglicherweise wird man auch den Jupiter als erstes entdecken, weil er einfach der größte ist.
Ja, okay, gut.
Okay. Aber ja, also das ist natürlich schon richtig, was Sie ansprechen. Wir haben es ja mit diesen Planeten zu tun, hauptsächlich die wir da jetzt beobachten, die relativ nah an ihrem Zentralstern sind. Und leider ist es ja zurzeit noch so, dass wir eine ganze Reihe von Kepler-Kandidaten haben. Das heißt, also, ich glaube, die Zahl liegt in so bei 3000 oder irgendwie sowas. Die sind nicht bestätigt, sondern das sind Kandidaten für Planeten. Da wird sicherlich ein Gutteil von werden dann letztendlich auch bestätigt werden können, falls man denn also die so lange beobachten würde. Also manche davon kann man auch nie bestätigen oder zumindest nicht in der vernünftigen Lebenszeit bestätigen, weil sie einfach dann zu weit von ihrem Zentralstern wechseln. Aber was wir bestätigt haben, das ist eine Zahl von rund 800 Planeten, aber es gibt relativ wenige davon, von denen wir tatsächlich die Dichte wissen, das heißt also Masse und Radius. Und von denen wir sagen können, wir haben eine gewisse Vorstellung davon, was das ist. Also ist das jetzt ein Gasplanet, der eine Dichte von 2 Gramm pro Kubikzentimeter oder 1 Gramm pro Kubikzentimeter haben würde, so wie der Jupiter oder Uranus und Neptun, beziehungsweise ist es ein Gesteinsplanet, der eine Dichte hat haben würde von 5 oder mehr, ne, weil es ja doch also oft also in der Regel sehr viel größere Planeten sind, sogenannte Supererden, ne, die haben dann auch noch eine höhere Dichte, also die geht dann bis 6 oder 7 oder irgendwie sowas in den Dreh rum. Und da gibt es 2, die sich für den Vergleich mit dem Merkur halt besonders eignen. Das ist also einmal Corot 7b und Kepler 10b. Das sind 2 Planeten, die, von denen wir wissen, das sind Gesteinskörper, und wir wissen, sie sind relativ nahe dran. Und man hat jetzt, auch hier im Hause, hat man Modelle gemacht, mit denen man jetzt aus der Dichte, aus der mittleren Dichte heraus, unter der Annahme, dass die letztendlich aus einem Gemisch von Gestein und Eisen bestehen, hat man sich gefragt, wenn ich mir das nun so vorgebe, wie groß wäre dann der Radius, der Eisenradius dieser Körper? Und da findet man interessanterweise raus, unter den gegebenen Unsicherheiten, die das hat, dass die auch relativ große Eisenkerne haben würden. Das heißt, dass sie auch relativ angereichert sind an Eisen im Vergleich, sagen wir mal, zu der Erde und Venus und so weiter. Also sie ähneln eher dem Merkur in dieser Hinsicht als der Erde und der Venus.
Auch von ihrer Position relativ zum Stern her.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Was interessant ist, im Hinblick auf die Frage, hat die Position des Merkurs was mit seiner Zusammensetzung zu tun? Auch diese beiden Planeten sind also nah an ihrem Zentralstern, sind eigentlich noch näher an ihrem Zentralstern, als der Merkur das ist. Würde jetzt aber in dieser Debatte die chemische Zusammensetzung des Merkurs und hängt das zusammen mit Entstehungsmodellen und so weiter, dann weitere Hinweise geben, dass es offenbar noch das eine oder andere Mal mehr vorkommt, dass ein Planet, der also nahe bei seinem Zentralstern ist, einen relativ hohen Eisenanteil hat. Mehr kann man im Augenblick nicht sagen, denn man hat in diesem System keine Statistik über die anderen Körper da drin man weiß also auch nicht jetzt, also man hat nicht genügend Daten, um da jetzt eine große Statistik machen zu können, aber es ist ein interessanter Hinweis, dass das also bei den beiden auch so ist.
Mhm. Ja, Corot ist ja das andere Teleskop, was Exoplaneten entdeckt. Das hatte ich jetzt ganz vergessen, neben Kepler vor allem die beiden Entdecker.
Ja gut, also Kepler hat, wenn man so will, das muss man sagen, aus europäischer Sicht ist vielleicht bedauerlich, Corot so ein bisschen die Schau gestohlen, ne? Weil es halt, es kam halt eben später, ist halt technologisch weiterentwickelt, hat also auch eine andere Beobachtungsgeometrie und kann halt eine Menge mehr Planeten detektieren oder zumindest Kandidaten detektieren mit einer höheren Rate, als das Corot kann. Und wir hoffen natürlich, dass wir das jetzt nun wiederum toppen können mit einer unserer nächsten ESA-Missionen. Da sind ja zwei Exoplaneten-Missionen in der Diskussion. Das eine ist Plato, an dem wir an diesem Institut ein großes Interesse dran haben, weil wir hier dann die wissenschaftliche Leiterin der gesamten Mission haben würden, also Frau Kollegin Rauer. Diese Mission würde also weiter Transits beobachten und dann vor allen Dingen auch das Feld erkunden, was also jetzt eine ganze Reihe von diesen Planeten enthält, die durch die Radialgeschwindigkeitsmethode entdeckt worden sind oder beobachtet worden sind, wo man dann die Masse kennt und man würde den Radius dazu liefern, hätte dann auf einmal eine sehr viel größere Datenbasis mit mittleren Dichten für Exoplaneten. Mhm. Und die andere Mission, die in Konkurrenz sind, ist die Mission ECHO, die hauptsächlich auf die Zusammensetzung der Atmosphäre zielt und wenn ich es jetzt richtig weiß,
also von Exoplaneten.
Von Exoplaneten, mhm. Dann stärker auf Jupiter-ähnliche Planeten fokussiert ist, als Plato das ist. Nicht? Also, da kann man sicherlich debattieren, wie sozusagen, wie groß die, was ECHO da noch alles kann, aber es ist eine, auf jeden Fall ist es also
eine. Aber es sind jetzt noch keine beschlossenen Missionen.
Nee, das sind Missionen, die sind also im Konkurrenz mit anderen Missionen um den sogenannten M3, um die M3-Gelegenheit, Missionsfluggelegenheit, ne? Also die nächste mittlere Mission, die die ESA dann fliegen wird. Also wir haben ja da zurzeit M1 und M2, die sind ja beschlossen. Das ist einmal der Solar Orbiter, also ein Orbiter um die Sonne. Das andere ist Euclid, Mission, die also nach der Dark Energy, also dunklen Energie erforschen möchte. Und dann haben wir die erste L-Mission, das ist also JUICE. Und zurzeit läuft also der Wettbewerb um den M3, um die M3-Fluggelegenheit, die dritte in dieser Reihe, in diesem Programm. Und da konkurrieren dann beispielsweise Plato und ECHO, aber auch eine Röntgenastronomie-Mission und Marco Polo, also ein Flug zu einem Asteroiden und da mögen noch ein paar andere sein.
Das ist alles noch offen.
Ja.
Ja, stellt sich so ein bisschen, ich meine, in Anbetracht der Tatsache, dass Bepi Colombo ja noch nicht mal gestartet ist, es ist so wahrscheinlich fast schon ein bisschen vermessen, da noch weiter in die Zukunft zu schauen, speziell was so den Merkur betrifft. Gibt es denn da überhaupt nennenswerte Überlegungen oder ist das erstmal alles ausgeblendet?
Naja, also im Augenblick gibt es, zumindest mir ist es nicht bekannt, dass es nun weitere Pläne gibt, mit Missionen den Merkur zu erforschen. Was nicht heißt, dass noch Aufgaben offen sind. Also es wird auch nach Bepi Colombo wird es noch Interesse am Merkur geben, wird es offene Fragen geben. Wobei man sicherlich sagen kann, die Fragen stellen sich oft dann auch bei der Beobachtung. Also wir haben jetzt ja zum Beispiel festgestellt mit Messenger diese Anormalitäten bezüglich des Magnetfelds, diese merkwürdigen Löcher, über die wir gesprochen haben. Ja. Das sind Dinge, die man sich vorher hätte so nicht vorgestellt und die dann sozusagen aufgeworfen sind. Und so wird es sicherlich auch so sein, schätze ich mal, dass auch Bepi Colombo neue Fragen aufwirft. Aber was wir damals schon, als wir ursprünglich die Bepi Colombo Mission geplant hatten, da hatten wir eigentlich drei Missionselemente. Also wir hatten diese beiden Orbiter und wir hatten das Surface-Element. Das heißt also ein Lander, der dann auf der Oberfläche mit einer mobilen Payload, ne, also sollte da dann so einerseits also Messungen auf dem an oder in der Umgebung des Landers machen, aber auch dann mit einem kleinen Fahrzeug dann rumfahren, chemische Analyse der Gesteine machen, beispielsweise mit einem elektromechanischen Maulwurf in den Boden eindringen und dann den Wärmefluss aus dem Innern des Merkur messen und so weiter und so weiter. Und dieses Element der Mission musste damals gestrichen werden, einerseits aus finanziellen Gründen, andererseits aber auch, weil eine Missionsanalyse ergeben hat, dass man, um auf dem Merkur zu landen, so viel Treibstoff mitnehmen muss, dass in dem Budget, was dann in der Mission damals sozusagen zur Verfügung gestellt worden war, an Masse und Energie, was man hatte, man eigentlich gar keine wissenschaftliche Nutzlast mehr dorthin bringen konnte. Ah. Ja. Und insofern lag es dann also nahe zu sagen, naja gut, also unter den gegebenen Umständen können wir also eine Landung auf dem Merkur nicht realisieren. Das muss dann ein Element einer möglichen zukünftigen Erforschung des Merkurs an der Oberfläche sein. Das würde natürlich dann auch der Strategie, die man ja so ganz generell hat bei der Erforschung von Planeten, dass man zunächst mal einen Vorbeiflug, das haben wir mit den Mariner-Sonden gehabt, dann haben wir Orbiter, das sind also Messenger und Bepi Colombo. Und der nächste logische Schritt, the next logical step, das ist ja so ein Wort, was die ESA gerne gebraucht, ne, in allen möglichen Gelegenheiten. The next logical step ist dann eine Landung auf dem Merkur und eine Erforschung des Planeten in situ.
Wäre denn da überhaupt so was Vergleichbares, sind wir ja schon wieder fast beim Anfang der Sendung angekommen, wie die Mars-Rover, ist sowas auf dem Merkur überhaupt zu leisten bei diesen unfassbaren hohen Temperaturunterschieden? Gibt es überhaupt eine Stelle, wo man sich davor verstecken kann? Gibt es irgendwie so eine Stelle, die nicht regelmäßig beschienen wird?
Naja, man könnte sicherlich in der Nähe des Nordpols landen und da mag es dann auch Gegenden geben. Ich bin jetzt sicher, ob es da jetzt Points of Eternal Shadow und mag es da geben, aber das weiß ich gar nicht, ob man da unbedingt hin will. Das hat natürlich Interesse wegen Eis, ja. Also da könnte man in diesen Gegenden könnte man dann
wie auf dem Mond sozusagen
Eis suchen. Mhm. Ja. Mag sein, dass man da Interesse dran haben würde. Auf der anderen Seite, also damals die Pläne zielten eigentlich mehr auf eine mehr äquatornahe Landestelle. Und man hat dann also sich überlegt, was man eigentlich tun könnte, damit man sozusagen den Rover fit macht dafür, dass er die Temperaturen also auf dem Merkur dann eben ertragen kann. Ne? Und die Überlegungen sind dann nicht so furchtbar weit gediehen, weil man relativ früh in der Planungsphase dann gesehen hat, dass das nun nicht kein Thema im Augenblick ist und da ist man also dann nicht so furchtbar weit gekommen. Aber es bestand schon eigentlich die, nehme ich mal an, berechtigte Hoffnung, auch gestützt von den Ingenieuren, die mit uns da ja dran gearbeitet hatten, an der Definition so eines Surface-Elements, dass man das in den Griff kriegen würde. Ja, und dann halt eben so bauen könnte, dass es dann eben die Temperaturen dort aushält.
Mhm. Naja, Sonnenenergie gibt es zumindest eine Menge.
Sonnenenergie gibt es genug, ja. Das Problem, was wir natürlich jetzt haben, ist, damit hat ja auch Bepi Colombo zu kämpfen, nicht? Die hohe UV-Strahlung, die man dort hat, zerstört die Sonnenzellen. Ne? Und das wussten wir zum Beispiel zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht. Und
was Teil, wusste man nicht,
dass die Solarzellen so empfindlich auf die UV-Strahlung reagieren würden. Das ist also eines der Erkenntnisse gewesen, die man im Laufe der Entwicklung für Papicolombo gemacht hat. Und die also auch zu Verzögerungen, Missionsverzögerungen, zu Kostensteigerungen beigetragen hat. Das ist etwas, womit man immer rechnen muss bei diesen Missionen, nicht? Dass ich Dinge entdecke, also nicht nur wissenschaftliche Dinge, die ich nicht erwartet habe, sondern auch technische Dinge, die ich nicht erwartet habe. Ne? Also diese Empfindlichkeit für UV ist eines davon. Kann man nicht sagen, na gut, hätte der vorher ja nachprüfen können, aber hat man ja auch. Nur hat man nicht, also sich gedacht, dass es so sein wird. Hat das im Laufe der Zeit rausgefunden. Das führt jetzt heute dazu, dass wir die Sonnenpanels nur und vorsichtig der Sonnenbelastung aussetzen können. Und das würde sicherlich dann auch für dieses Surface-Element dann Rückwirkungen gehabt haben. Aber gut, das müssen dann zukünftige Studien zeigen, was man dann am besten macht und wo man dann am besten hingeht. Da wird es dann halt auch, wie es bei solchen Missionen dann immer ist, eine Debatte darüber geben und darüber, was die wissenschaftlichen Ziele sind, wie man dann einzelne Ziele gegeneinander abwägt, also Interessen beispielsweise in permanenten Schattengebieten zu operieren oder dann doch lieber am Äquator. Das muss man alles überlegen. Dazu kommen dann also Missionsanalysen dazu und technische Randbedingungen und so weiter. Und so wird man sich dann irgendwie zusammenraufen müssen und dann eine Mission definieren, die dann den Merkur zum ersten Mal in situ erforschen
wird. Ja. Nehmen wir mal an, das wäre jetzt sozusagen alles technisch und finanziell auch lösbar und es würde jetzt irgendwas hinfliegen, was vielleicht nochmal 6 Jahre unterwegs ist. Was würde denn so ein Rover vermutlich vorfinden an der Oberfläche? Kann man davon ausgehen, dass es jetzt nicht nur so aussieht wie der Mond und strukturell so ähnlich ist wie der Mond? Ist es dann auch so eine ähnliche Staublandschaft? Weiß man das überhaupt? Ist das dann so wie auf dem Mars? Kann man da so problemlos rumfahren? Oder ist man erstmal froh, dass man überhaupt erstmal gelandet ist und bleibt dann da liegen?
Also das wäre natürlich rauszufinden. Ne? Aber ich denke, von dem, was wir heute wissen, würden wir jetzt mal erwarten, dass dort also ein Regolith ist. Das heißt, so eine staubige Oberfläche, wie wir das vom Mond her eher kennen als das, was da vom Mars, ja, wo es da auch staubig ist. Also wir würden jetzt einfach mal sagen, wir können eher den Mond übertragen auf den Merkur als jetzt den Mars auf den Merkur.
Wie ist die Gravitation?
Die Gravitation ist deutlich schwächer als auf dem Mars, ist etwas höher als auf dem Mond. Ne? Also wir haben es mit dem Radius zu tun, der ist also 2400 gegen 1700 vom Mond. Wir haben natürlich eine höhere Masse und wir können mal nachgucken, vielleicht habe ich das.
Das ist dann 0,4
ungefähr. Das 0,4-fache der Schwerkraft auf der Erde, wenn das in etwa, also 0,38. Das ist genauer, ja. Das heißt also, es ist eine stärkere Schwerkraft als auf dem Mond deutlich, ja, aber schwächer als auf der Erde, wahrscheinlich eher so in der Marsgegend, so in etwa. Das wird eigentlich nicht das Problem sein. Also ich denke, die thermischen Belastungen werden also das große Problem sein. Die Frage ist natürlich, was macht man da? Was interessiert dann an der Stelle? Das interessiert natürlich, was jetzt Curiosity macht, letztendlich auch eine genaue chemische Kartierung des Materials, was wir auf der Oberfläche dann beobachten. Natürlich sehen wir auf dem Merkur und wissen von dem Merkur noch nicht von seiner Diversität von morphologischen und geochemischen, mineralogischen Lagen und Stellen, wir es jetzt vom Mars her kennen. Wir haben ja durch die vielen Instrumente, die wir dort im Umlauf hatten, durch die vielen Kameras, haben wir ja schon ein relativ gutes, vorgeprägtes Bild vom Mars und wissen, dass da eine große Varietät da ist. Das wissen wir vom Merkur heute so noch nicht. Und insofern können wir nicht sagen, ob wir das gleich erwarten würden und in welche Richtung wir dann zielen würden. Aber sicherlich würden wir versuchen, auf jeden Fall ein Ground Truth zu machen. Das heißt also, auf der Oberfläche die Mineralogie und Chemie der Gesteine zu beobachten, die man ja ansonsten nur aus dem Orbit mit Spektrometern hat beobachten können. Und dann würde man sicherlich versuchen, so typische In-situ-Beobachtungen zu machen, wie beispielsweise eine Bestimmung des Wärmeflusses. Man würde möglicherweise auch ein Seismometer mit an Bord haben, mit dem man dann gucken kann, ob der Merkur in irgendeiner Form innen drin aktiv ist und tatsächlich also seismische Wellen auslöst. Mhm. Genau, also seien es auch nur thermische Cracks, ja, die einfach durch die thermische Belastung entstehen. Man wird die also in gewisser Weise auswerten können, sollte es stärkere Beben haben, könnte man daraus einiges lernen. Man wird versuchen, denke ich mal, in situ magnetische Eigenschaften zu vermessen. Für die Magnetosphärenleute und die sich mit der Wechselwirkung des Magnetfelds mit dem Planeten und mit dem Sonnenwind interessieren, wäre also ein Punkt auf der Oberfläche und eine Beobachtung direkt auf der Oberfläche noch von sicherlich großem Interesse. Also da gibt es eine Reihe von Fragestellungen, die letztendlich so eine Mission motivieren würde. Man müsste dann mal sehen, nicht wie, also dieser Vorschlag dann in der Konkurrenz mit anderen Vorschlägen, die die Gemeinde der Astronomen und Planetenforschern hervorbringt, dann sich schlagen würde und ob sie konkurrenzfähig wäre. Das ist jetzt im Augenblick ein bisschen schwer zu sagen. Aber ich würde halt sagen, lassen Sie uns mal abwarten, was bei Pepe Colombo rauskommt. Und dann wird man wahrscheinlich dann diesen nächsten Schritt dann diskutieren.
Der dann natürlich entsprechend noch weit in der Zukunft liegt.
So ist es, aber da kommen wir zurück auf das, was ich vorhin sagte. Als Planetenforscher muss man lernen, auch für die nachfolgenden Generationen zu arbeiten. Da darf man nicht zu sehr.
Ja, man könnte auch sagen, ein Beruf mit Zukunft.
Ein Beruf mit Zukunft. Das kann durchaus so sein. Das ist also sicherlich eine Nische, aber auf der anderen Seite, es ist ein sehr interessanter Beruf und ist auch einer, in dem man halt auch tätig sein kann. Nicht? Das sieht man ja hier im Hause. Da gibt es auch eine ganze Reihe von Leuten, die halt nun also Planetenforschung dann als ihr Ding erkannt haben und es dann auch umsetzen können.
Ja, der Merkur, ein noch recht unbekanntes Wesen, kann man, glaube ich, zusammenfassen. Man ist ihm auf der Spur. Und es ist ein bisschen spannend zu sehen, was man vor allem aus den zu gewinnenden Erkenntnissen noch so schließen kann. Aber ganz offensichtlich scheint er doch schon eine relativ wichtige Rolle zu spielen beim Aufschlüsseln der Gesamtantwort auf Entstehung mindestens unseres Sonnensystems, wenn nicht sogar auch der von anderen.
Ja, also ich denke, da liegt sicherlich die Motivation für diese und andere Missionen, nicht, dass man hergeht und verstehen will, wie ist das Sonnensystem entstanden, wie passt das alles zusammen? Ja, wo ist da der? Ich meine, die Rosetta-Mission ist auch eine Mission, die ergründen will, wie das Sonnensystem entstanden ist. Also immer, wir gucken immer sozusagen auf einerseits auf die Körper selbst, die wir dann deshalb erforschen wollen, weil sie da sind und verstehen, was ist da, ja. Und andererseits stellen sich ja uns eigentlich immer die Frage, wo kommen wir her, wo geht's hin, gibt's noch Leben sonst wo und so weiter. Und da machen wir eine vergleichende Planetologie und da sind also diese Entstehungsfragen dann halt besonders wichtig. Wir werden jetzt also nicht den Merkur erfordern im Blick auf Habitabilität, also Belebbarkeit und Leben. Das machen wir beim Mars, das machen wir dann im äußeren Sonnensystem, beim Jupiter, Mond, Europa oder sonst wo. Aber er ist für uns im Gesamtbild wichtig als der Planet, der innerste Planet und ein extremer Planet. Und aus der Extremen lernt man immer etwas. Also, was raussticht,
das ist immer interessant.
Das ist interessant, das muss Gründe geben, warum es raussticht und dann muss man die Gründe erforschen und lernt was bei.
Super. Ich denke, dann können wir jetzt hier den Sack auch zumachen.
Dann bedanke ich mich.
Ja, ich bedanke mich vor allem und die Hörer bedanken sich, die ja auch fleißig zugehört haben und bei denen bedanken wir uns dann natürlich dann auch gleich noch, nämlich für das fortwährende Interesse, was hier unseren Gesprächen entgegengebracht wird. Ja, und das war's. Ausgabe Nummer 44. Ich sag tschüss und bis bald wieder mal bei Raumzeit. Musik